Hallo und herzlich willkommen beim Radio Attikan Podcast. Mein Name ist Eva.
Und ich bin Nico.
Und ich bin Balázs. Wir haben in Folge 35 über den Metropoliten Hilarion der russisch-orthodoxen Kirche berichtet, der ja eine Zeit lang in Budapest gelebt hat und dort eine sexuelle Missbrauchsaffäre hatte. Und danach wurde der Fall untersucht, auch andere Fälle genannt, die untersucht werden. Jetzt wird er früh pensioniert oder degradiert oder versetzt, je nachdem, wie man das sehen will. Und jetzt soll er als einfacher Priester in Karlsbad in einer Kirche arbeiten. Also seine Karriere dürfte vorbei sein.
Ja, das ist das Karriereende von vielen kirchlichen, wie sagt man so schön, Würdenträgern manchmal, dass sie versetzt werden, irgendwohin in die Einsamkeit, wo sie keiner mehr findet.
Ja, für so einen Hochstapler sicher schmerzhaft.
Absolut. Ja, wir bleiben weiter bei einer nicht so schönen Nachricht, wobei völlig anders gelagert als die letzte. Wir haben in der Folge 36 im September über die Eröffnung des ersten Evolutionswegs in Österreich berichtet. Damals, als das passiert ist, ist das eigentlich wohlwollend aufgenommen worden und es gab keinen Widerstand aus religiösen Kreisen. Aber jetzt gab es leider einen Vorfall, den man als antihumanistischen oder antiatheistischen Vandalismus bezeichnen kann. Nämlich die Aufkleber und Logos, die dort angebracht waren, von den Vereinen und Personen, die sich in diesen Bereichen engagieren und den Evolutionsweg auch unterstützt haben, sind entfernt worden. Das ist keine besonders schöne Geste und deutet doch darauf hin, dass da irgendjemand nicht damit einverstanden ist, dass es so etwas gibt, beziehungsweise welche Gruppierungen und Personen da dahinter stehen.
Ja, traurig.
Da weiß man nicht, wer das war wahrscheinlich, ne?
Nein, es gibt einen etwas längeren Bericht dazu auf dem Blog von Clemens Lintschinger, der auch diesen Evolutionsweg initiiert hat. Und den werden wir in den Shownotes verlinken, da kann man nachlesen.
Ich bin übrigens gerade dabei, die Texte auf Ungarisch zu übersetzen, zusammen mit einem Team in Ungarn. Und wir schauen, dass wir die Evolutionswege auch nach Ungarn bringen.
Sehr gut.
Das finde ich großartig. Ich habe es ja bislang nicht einmal noch nach Gablitz geschafft, muss ich zu meiner Schande hier öffentlich eingestehen. Allerdings kann ich mich darauf ausreden, dass zwischendurch ein Winter war und eigentlich noch immer stattfindet und das macht es nicht besonders attraktiv, nach Gablitz rauszufahren.
Ja, mir geht's genauso. Ich war auch noch nicht dort. Aber wir werden das sicher nachholen im Frühjahr, wenn es ein bisschen wärmer wird, dann werde ich das mit den Hunden, werde ich den Hunden den Evolutionsweg erklären.
Ja. Die können ja was lernen.
Sehr gut.
Oh ja.
Eva, du hast uns eine Umfrage mitgebracht, oder? Zum Glauben in Österreich.
Ja, der Standard titelt: Der Glaube der Österreicher ist erschüttert. Die römisch-katholische Kirche wirkt kaum noch in den Alltag der Österreicher hinein. Und da gibt es eben eine Statistik, eine Umfrage, die der Standard gemacht hat. Und wir haben auch einen Vergleich von eben 2024 und 2023. Es wurde die Umfrage gemacht und bei dieser Umfrage haben 21% der Aussage zugestimmt, ich glaube, dass es einen Gott gibt, der sich in Jesus Christus zu erkennen gibt. 16% waren es 2023. Interessant ist, dass nur 61% der engagierten Kirchenmitglieder oder auch Angestellte diese Frage bejahen. Eine weitere Aussage war, ich glaube, dass es ein höheres Wesen oder eine geistige Macht gibt. Dem stimmen 37% zu. 2023 waren es 45%. Ich glaube nicht, dass es einen Gott, irgendein höheres Wesen oder eine geistige Macht gibt. Dem stimmen 25% zu. 2023 waren es 23%. Mhm. Und ich weiß nicht, was ich glauben soll oder keine Angaben gemacht haben, waren jeweils 16% dieses Jahr, also das vergangene Jahr 2024 und 2023. Mhm. Jo, was sagt ihr dazu?
Ich finde diese Verschiebung interessant, dass eben diese letztendlich christliche Kernaussage mit Jesus als Gott jetzt 5% gestiegen ist und deutlich höher zurückgegangen, dieses wie höhere Wesen geistige Macht. Aber ich denke, gerade bei kleineren Anteilen kann bei so einer Stichprobe für stabile Zuordnungen dann doch zu klein sein. Aber ja, vielleicht haben sich auch 5% der Befragten tatsächlich besonnen, dass sie nicht irgendwie an eine höhere Energie oder eine geistige Macht glauben, sondern wirklich konkret an den christlichen Gott, der auch Jesus ist. Ob das jetzt 16% oder 21% ist, dadurch, dass sich noch ca. 60% als zu christlichen Kirchen zugehörig deklarieren in Österreich, ist beides kein wirklich berühmtes Ergebnis. Und interessant ist natürlich auch, dass die Gruppe, die gar nicht an sowas glaubt, dann doch um fast 10% gestiegen ist. Also 2 Prozentpunkte.
Ja, wobei natürlich das gilt, was du vorher gesagt hast. Es gibt schon eine gewisse Schwankungsbreite auch in diesen Zahlen drinnen. Die 2% würde ich jetzt nicht überbewerten. Spannend ist aber auf jeden Fall zusammengenommen. Das glaube nicht und ich weiß nicht, was ich glauben soll. Also man könnte das im weitesten Sinn als Atheismus und Agnostizismus irgendwie zusammenfassen. Und das sind dann doch knapp 40%, die zumindest nicht überzeugt sind davon, dass es höhere Wesen, geistige Mächte, Jesus als Gott und so weiter gibt. Also die Zahlen wirken auf jeden Fall in dieser Größenordnung sehr stabil. Und ich glaube, man kann mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass ein Viertel der Bevölkerung sehr überzeugt davon ist, nicht zu glauben.
Ja, das ist wohl wahr. Das schlägt sich auch darin nieder, auch ein Artikel aus dem Standard, dass viele nicht mehr eine religiöse Bedeutung dem Fest Weihnachten zubemessen. Mhm. Nämlich Weihnachten hat keine religiöse Bedeutung mehr für 38% der Bevölkerung. 2012 waren es nur 24%. Mhm. In Wien sind sogar 45%, wo Weihnachten keine religiöse Bedeutung hat. Also 45% feiern Weihnachten ohne Gott. 85% sagen, dass Weihnachten ein Fest der Familie ist. Und das gilt auch für Kirchenmitglieder, interessanterweise. Nur 33% finden Beten wichtiger als Geschenke. Mhm. 2023 waren es noch 40%. Mhm. Und die Rituale wie Christbaum und Singen, die nehmen ab. Wichtig ist den Menschen der Weihnachtsfriede,
ja.
Aber keine religiösen Rituale mehr. Passt sehr gut auch dazu, zu diesen Angaben, die wir vorher mit den Prozenten gehört haben. Wie feiert ihr Weihnachten mit Beten?
Ziemlich religionsfrei. Ziemlich ist hier eine starke Untertreibung. Völlig religionsfrei natürlich, was nicht bedeutet, dass nicht in den Familien, in denen ich dann aufschlage, zum Weihnachten mitfeiern, nicht die eine oder andere Krippe herumsteht. Aber ansonsten, ich glaube, das ist schon das am weitesten religiös aus dem Fenster gelehnte, die da noch steht.
Ich bin regelmäßig bei der Schwiegerfamilie am Land und die haben tatsächlich noch Traditionen wie mit heiligem Wasser die Räume besprenkeln und mit Weihrauch durchgehen und sie singen natürlich auch diese ganzen religiös angehauchten, aber mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr besonders religiös wahrgenommenen Standard-Weihnachtslieder, aber sonst interessiert es auch keinen. Also ich glaube, beim Gottesdienst war auch nur eine Minderheit von der Familie.
Also bei uns zu Hause gibt's einmal gar nicht Weihnachtliches. Ich verweigere mich da total. Das einzig Weihnachtliche ist dann bei meinen Söhnen, wo der eine 2 Töchter hat, die noch recht klein sind. Die haben da einen Weihnachtsbaum stehen. Und das war's dann auch schon mit religiösen Symbolen. Also da werden Geschenke ausgetauscht. Wir essen miteinander, haben einen schönen Abend und das war's.
Ja, es ist die Frage, wie weit ein Weihnachtsbaum überhaupt als religiöses Symbol gewertet werden kann.
Richtig, richtig. Also Traditions.
Genau.
Traditions-
ja, würde ich auch sagen.
Ja, absolut.
Ja, mit Kindern ist das was anderes.
Ist was anderes, genau. Die freuen sich, wenn die Lichter am Baum sind und sie Geschenke bekommen. Und das soll auch so sein, das ist auch okay so. Ja, aber passend dazu habe ich noch ein paar Zahlen aus der Schweiz. KatCH meldet, dass die Katholiken Zahlen 2023 30,7% betragen haben. Im Vergleich dazu, 10 Jahre früher, 2013, waren es 38%. Das ist ein Rückgang innerhalb von 10 Jahren um 7,3 Prozentpunkte. Bei den Evangelischen waren es 19,5% 2023. 2013 waren es 26,1%. auch wieder ein Rückgang von minus 6,6 Prozentpunkten. Religionsfreie waren 2023 35,6%, 2013 waren es 22,2%. Das ist ein Plus von 13,4 Prozentpunkte. Hm. Tusch, schön, Jubel, ja. Ist eine schöne Zahl, finde ich auch. Die restlichen Gemeinschaften, wie christliche Gemeinschaften, sind ziemlich unverändert geblieben. Also die sind bei christlichen Gemeinschaften bei 5,8%, jüdische Gemeinschaften bei 0,2%. Und islamische Gemeinschaften sind bei 6%, die waren 2013 noch bei 5,1%. Also jetzt kein riesiges Wachstum innerhalb von 10 Jahren. Ja, dann noch eine letzte Meldung aus Deutschland. Katholisch.de meldet die Austrittszahlen aus NRW, Nordrhein-Westfalen. Allerdings nicht getrennt zwischen katholisch und evangelisch, sondern das ist zusammengenommen, beide Kirchen. Das wird erst, wenn die Austrittszahlen richtig bekannt gegeben werden, also die Gesamtaustrittszahlen in Deutschland, dann wird das erst auseinandergedröselt. Also Austritte im Jahr 2024 in Nordrhein-Westfalen waren 160.469 für beide Kirchen. Das ist um 36.500 weniger als 2023 und um 63.000 weniger als 2022. Und das ist natürlich einen Jubel für die Katholiken oder für die Gläubigen wert, dass es jetzt so runtergegangen ist um so viel. Interessant ist nur, dass die Austrittszahlen in den Jahren von 2008 bis 2020 jährlich zwischen 53.000 und 90.000 Austritten sich belaufen haben. Es hat nur zwei Ausreißer gegeben. 2014 waren es 104.000. Und 2019 waren es 120.000. Also immer noch um einiges weniger als jetzt. Und jetzt jubeln es über 160.000 Austritte.
Ja, ist ja doch ein Rückgang, ja. Um fast ein Viertel insofern.
Ja, aber wie gesagt, es ist immer noch höher als die Ausreißer in den Jahren 2014 und 2019, die doch um einiges auch höher waren als die durchschnittlichen Austritte.
Ja.
Insgesamt sagen 56% der Deutschen, dass sie uneingeschränkt nicht religiös sind.
Mhm.
Also ich glaube, das ist jetzt nicht so zum Jubeln für die Kirchen.
Ja, und darunter sind auch noch Kirchenmitglieder, also noch Kirchenmitglieder.
Ja.
Das heißt, die Austrittszahlen werden weiterhin hoch bleiben.
So ist es, ganz genau. Bis sie dann irgendwann einmal wirklich zurückgehen, weil einfach nicht mehr so viele Mitglieder da sind, die austreten können.
Ja. Unsere Podcast-KollegInnen in Deutschland und auch wir gelegentlich verwenden den Ausdruck religiös verstrahlt, aber es ist sehr selten, dass eine Story so gut zu diesem Ausdruck passt wie unsere nächste. Das ist wirklich eine weitere Sternstunde des österreichischen Rundfunks. Es gab auch ein bisschen Aufregung deswegen. Eine solche Verbindung zwischen Esoterik und katholischer Volksmystik gibt selten und anscheinend ist in den ORF-Redaktionen noch nicht ausreichend Immunität dagegen ausgebrochen. Was ist vorgefallen? Es gibt eine Dokumentationsreihe Erbe Österreich und in deren Rahmen war eine Sendung mit dem Titel Erbe Österreich, Mystery Austria, Habsburgs rätselhaftes Ende. Also es ging um den letzten Kaiser der Monarchie, Kaiser Karl der Letzte von 1916 bis 1918 und um dessen Ende, wo halt quasi rätselhafte Dinge angedichtet wurden. Ich zitiere erstmal eine sogenannte Historikerin, Zitat, wenn in einer normalen Kirche, wo viele Gläubige drinnen sind, gebetet wird, innig, dann entsteht ein Strahlenwert von 25 bis 30. Ich kenne leider die Einheit nicht. Okay, und weiter?
Vielleicht Celsius.
Ja, wir wissen ja, dafür gibt es die Bovis-Einheiten.
Ja.
Aber sie erklärt weiter, der Strahlenwert erreicht nämlich während einer Messe in Medjugorje über 100.000 Einheiten. Da habe ich mir auch gedacht, Bovis-Einheiten. Das ist eigentlich schon radioaktive Strahlung. Nichtsdestotrotz wissen wir, dass dem Menschen nichts passiert. Das sind positive Strahlungen. Da sei nämlich klar, wie intensiv so ein Gebet ist.
Ja.
Ja.
Also gerade Celsius waren es nicht, da wäre es bei 100.000 schon ein Problem.
Genau. Und radioaktive Strahlungen kann man messen. Die haben auch Einheiten, die sollte man auch nicht vergessen, wenn man angebliche Studien zitiert, aber das hat sie ja nicht getan. Diese Gebetsschallung ist frei erfunden. Dazu passt eben eine frei erfundene Einheit wie diese Bovis-Einheit und mit der pseudowissenschaftlichen Methode, dass man mit einem Zettel daneben steht und sein Gefühl auf diesem Zettel einträgt, kann man durchaus solche Werte erhalten. Die sogenannte Historikerin behauptet in der ganzen Dokumentation andere Dinge als andere, hoffentlich seriösere HistorikerInnen. Sie ist eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, diesen etwas jämmerlichen letzten Habsburger positiv darzustellen, obwohl er historisch ja jetzt nicht unbedingt eine positive Figur ist, auch wenn er natürlich in eine schwierige Situation, in einen Weltkrieg hineingekrönt wurde, den er nicht begonnen hat, den er ganz gerne beendet hätte, aber wo er halt nun mal aufgrund der Dummheit seines Vorgängers und der gesamten Monarchieführung halt drinnen gelandet ist. Ja, die Doku ist insgesamt auch sehr seltsam. Es liegt ein großer Fokus auf angeblichen Weissagungen über diesen Kaiser Karl den Letzten. Angeblich sei ihm von einer Nonne vorhergesagt worden, dass er, der damals schon an zweiter Stelle der Thronfolge stand, Kaiser werden würde. Und das bezeichnet die Narration als sehr unwahrscheinlich. Quasi, das hätte man nicht wissen können, dass jemand, der an der zweiten Stelle der Thronfolgeliste steht, auch wirklich Kaiser wird. Ja, also ganz komisch. Und dann wurde halt eben lang und breit erklärt, wie es dazu gekommen ist, dass er selig gesprochen wurde. Da sagt ein Historiker so die Hintergrundinformation. Ja, stimmt. Papst Johannes Paul II. Hat 1300 Leute selig gesprochen. Also ja, sein Name war auf einer Liste und die wurde wahrscheinlich pauschal unterschrieben vom in dieser Hinsicht sehr fleißigen Papst.
Aber da müssen ja sehr viele Wunder geprüft werden. Wissen wir eigentlich, wie viele Stellen im Vatikan es gibt, die damit beschäftigt sind, diese Wunder zu prüfen? Da müssen ja tausende Leute am Werk sein.
Ich weiß nicht, wie streng diese Prüfung ist und die Stellen haben sich auch immer wieder geändert. Es wurde auch in der Dokumentation gemeldet, dass eine dieser angeblichen Wunder von seiner Frau, von der Kaiserin Tita, die ja dann noch relativ lang gelebt hat und natürlich auch an diesem Prozess mitgewirkt hat, gemeldet wurde. Also wenn die Ehefrau des verstorbenen letzten Kaisers ein Wunder meldet und strenggläubiger Katholikin ist, dann
muss das so sein.
Glaube ich, kann man das wirklich wörtlich so.
Also ich kann da keine Befangenheit erkennen.
Nein, gar nicht, Nein, wenn die Kaiserin das sagt, dann ist das so.
Ja. Also an sich ist Erbe Österreich eine vielleicht etwas seichte, aber normalerweise nicht so schlechte Dokuserie, gut recherchiert mit seriösen Leuten. Aber ich glaube, diese sogenannte Historikerin Gabriele Praschl-Bichler, übrigens geborene Liechtenstein, die muss man in Zukunft nicht ernst nehmen. Die Liechtensteins sind ja eine ebenfalls sehr tief katholische Familie und offensichtlich gibt es verschiedene Unis, an denen man Geschichte studieren kann und man kann das mit verschiedenen Dingen verbinden und dann kann man halt verschiedene Dinge glauben.
Das ist eigentlich eine theologische Geschichte. Ich kenne mich ja im Theologiestudium nicht so aus, aber mich würde es nicht wundern, wenn es eine spezielle theologische Geschichtsschreibung auch geben würde.
Kirchengeschichte ist Teil der Theologie.
Ja. Aber das ist halt die alternative Geschichte. Ne?
Genau.
Ein bisschen dazu passt auch die nächste Story.
Ja, in der nächsten Story geht es um eine Story von Religion ORF.at. Die haben wir voneinander unabhängig gelesen und auch ein Hörer hat uns das eingeschickt. Vielen Dank dafür. Und zwar geht es darum, dass die Kirche vor unseriösen Exorzisten warnt. Die Internationale Vereinigung der Exorzisten, AIE, hat auf falsche und unzulässige Praktiken im Exorzismus hingewiesen. Diese AIE ist natürlich Teil der römisch-katholischen Kirche und hat ihren Sitz in Rom. Ausdrücklich wird in dieser Mitteilung gewarnt vor Sensationalismus und improvisierten Methoden, die nicht von der Kirche autorisiert sind. Nicht lachen. Ja, besonders kritisiert wird, dass einige Personen ohne die notwendige Ausbildung und ohne Auftrag des jeweiligen Bischofs eigenständig Exorzismen durchführen. Ja, auch der Aberglaube wird als großes Problem identifiziert. Solche Methoden seien nicht nur theologisch falsch, sondern fördern eine magische Denkweise. Ein weiteres Problem sei die Vernachlässigung der modernen Wissenschaft. Als ob das jemals was für die Kirche gewesen wäre. Ja, wir haben letztens die Zeitschrift Meile kritisiert, weil sie gegen Geld unbelegten offensichtlichen Blödsinn von einer Esoterikerin abgedruckt hat. Nun haben wir eine vollkommen ernsthafte Meldung vom österreichischen Rundfunk. In diesem Fall zahlt nicht nur der Exorzistenverein für die Verbreitung, sondern wir alle. Ganz toll, danke an den ORF.
Tolle Sache.
Tolle Sache,
genau. Aber ich schreite nur dann ein, wenn jemand in der Lage ist, den Kopf 360 Grad zu drehen. Aber habe ich noch nie bemerkt. Ich meine, es ist schon erstaunlich, dass sich die Kirche hier anführt, es sei ein Problem, wenn moderne Wissenschaften vernachlässigt werden, gerade im Zusammenhang mit dem Exorzismus. Aber das größere Problem liegt eigentlich bei öffentlich-rechtlichen Medien. Wir zahlen alle brav unseren ORF-Beitrag, auch bekannt als Haushaltsabgabe, neuerdings, und finanzieren damit eigentlich eine demokratische Infrastruktur, die uns ja möglichst evidenzbasiert Dinge über die Welt erklären sollte, beziehungsweise auch Einordnungen vornimmt, so dass wir uns darauf verlassen können sollten. Mhm. Und genauso wie das im politischen Bereich etwas ist, das wir voraussetzen, also wenn wir eine ZIP oder eine ZIP2 schauen oder sonst irgendein politisches Nachrichtenformat, gehen wir davon aus, dass hier Leute möglichst objektiv uns helfen, das politische Geschehen richtig einzuordnen und zu verstehen. Und Politik ist schwierig. Politik ist keine Naturwissenschaft. Da lässt sich nicht einfach messen, testen, nachweisen, falsifizieren. Da geht es um Diskursaustausch von Meinungen, die gegeneinander abgewogen werden. Aber wenn dann Dinge ins Treffen geführt werden, die ganz leicht falsifizierbar sind, also wirklich auch völlig unwissenschaftlich sind, da wird auf einmal nicht nachgefragt. Das ist dann schon mehr als bedenklich.
Ja. Vielleicht sollten wir noch mal nachschauen, ob vielleicht irgendwo Satire dabei ist.
Nein. Also. Es stand auch nicht Werbung dabei, leider.
Nicht. Also das würde ich mir noch einreden lassen. Alles andere, ja, hat der Nico eh schon gesagt, was man davon halten kann.
Die Abteilung heißt übrigens mit vollem Namen Religion und Ethik. Und offensichtlich werden dort einfach andere Arten von Ausbildung und Kompetenzen gefragt. Die Politikberichterstattung im ORF ist wirklich top. Da arbeiten wirklich top ausgebildete, sehr seriöse Leute. Aber das kann man leider nicht für alle Teile dieses öffentlich finanzierten österreichischen Rundfunks so bestätigen.
Ja, wahrscheinlich arbeiten in dieser Religionsredaktion Theologen.
Ja, eine theologische Ausbildung ist absolut kein Nachteil, um in die Religionsredaktion zu kommen.
Richtig, ja.
Ja, Religion und Ethik finde ich auch perfide, weil es irgendwie mich auch sehr stark an das erinnert, was im Bildungsbereich passiert, in dem ja auch Ethikunterricht so ein bisschen als Religionsersatzunterricht gerne gesehen wird, vor allem von den Religionsgemeinschaften selbst und dann am liebsten auch noch mit religiösem Lehrpersonal beschickt wird. Und irgendwie kommt mir das im ORF ähnlich vor. Es ist, aber was halt wirklich erstaunlich ist, ist diese, in dem Fall Doppelmoral oder sagt man dann Doppelethik eines Medienhauses, das eigentlich dazu angehalten ist, wirklich in einer anderen Art und Weise zu arbeiten. Aber in gewissen Bereichen werden da einfach die eigenen, wie soll ich sagen, Richtlinien oder die eigene Blattlinie auch, die so ein Medienhaus haben sollte, verlassen. Das passiert ja nicht nur bei Religion, sondern auch in anderen Bereichen. Aber hier ist nicht die Stelle, Medienpolitik und öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu kritisieren, aber in diesem einen Punkt auf jeden Fall schon.
Ja, wir wissen ja auch, dass das ORF-Gesetz als verfassungswidrig erkannt wurde und heuer noch evaluiert werden muss. Und ich kenne auch jemanden, der hier ist, der in den letzten Monaten auch tatsächlich mitverhandelt hat, was man da ändern könnte. Aber leider wird daraus mit einer möglichen ÖVP-FPÖ-Regierung wahrscheinlich nichts.
Ja, wahrscheinlich nicht. Also anstatt einer Gesamtreform des ORF oder anstatt einer vom Verfassungsgerichtshof auch eingeforderten Gremienreform wird wahrscheinlich eher ein Zurückschneiden des ORF ohne Plan und Ziel und ohne strategische Medienpolitik. Mhm. Aber ja, da müssen wir in den Radio-Median-Podcast, glaube ich, übersiedeln, um das länger zu diskutieren.
Genau, da wollen wir nicht hin. Wir waren eh schon beim Verfassungsgerichtshof. Der hat im Dezember auch was anderes entschieden, nämlich im Sinne der österreichischen Gesellschaft für ein humanes Lebensende. Das ist ja ein klassisches humanistisches Thema, das selbstbestimmte Sterben. Das wurde nach Betreiben dieser Gesellschaft in Österreich schon einmal sozusagen angegriffen, erfolgreich. Und dann wurde ein Sterbeverfügungsgesetz, das seit Anfang 2022 gilt, eben eingeführt. Und diese ÖGHL, die Österreichische Gesellschaft für ein humanes Lebensende, hat Punkte dieses Gesetzes angegriffen und diese wurden eben als verfassungswidrig erkannt. Es gab im Gesetz ein strenges Werbeverbot, also auch Information darüber, dass das überhaupt möglich ist und auch die Befristung der Gültigkeitsdauer der Sterbeverfügung, die ja ziemlich aufwendig ist zum Errichten, war nur ein Jahr lang gültig und beide dieser Themen wurden als verfassungswidrig erkannt und deswegen aufgehoben. Das heißt, da muss das Gesetz geändert werden. In einem Punkt ist der Verfassungsgerichtshof dem Antrag nicht gefolgt, nämlich da war der Wunsch da, Paragraph 77 Strafgesetzbuch Tötung auf Verlangen aufzuheben. Für solche Personen, die nicht mehr in der Lage sind, zu diesem Notar und zu diesen zwei spezifisch ausgebildeten ÄrztInnen selber zu pilgern und dann in die Apotheke, um dort die Medikamente zu besorgen und diese Medikamente selber zu nehmen, diese Personen haben sozusagen Pech. Es gibt Länder, in denen dieses Töten auf Verlangen, natürlich auch mit einem entsprechenden dokumentierten Prozess, möglich ist. Da hat der Verfassungsgerichtshof gesagt, nein, das muss in Österreich nicht gestrichen werden. Das ist nicht verfassungswidrig, dass es dieses Gesetz gibt. Also kein vollständiger Erfolg für die Österreichische Gesellschaft für ein humanes Lebensende, aber zwei doch wichtige Punkte aufgehoben, also die werden geändert. Die Medien haben darüber aber etwas seltsam berichtet, wenn man gleichzeitig eben die Meldung beim Humanistischen Verband zum Beispiel oder beim ÖGHL gelesen hat, die das als Erfolg bezeichnet haben. Die Austria Presseagentur, deren Meldung dann halt auch zum Beispiel beim Standard übernommen wurde, hatte den Titel VfGH weist Anträge ab, Suizidhilfe bleibt verboten. Okay, das war der Titel. Die eine Nichtänderung wurde im Titel genannt und man musste halt wirklich detailliert lesen, okay, und was hat sich geändert? Und ja, die ÖGHL ist zufrieden mit dieser Änderung. Man erreicht nicht immer alle Ziele, aber ein kompletter Misserfolg war es eben auch nicht. Selbstbestimmtes Sterben in Österreich wird, wenn das Gesetz repariert ist, etwas leichter werden, aber es ist immer gut, wenn man sich rechtzeitig darum kümmert, wenn man zukünftig auch den Wunsch haben könnte, weil eben dieses Töten auch verlangen, wenn man dann wirklich überhaupt nichts mehr selbst machen kann, das bleibt weiterhin verboten.
Ja, da haben halt leider immer noch die Kirchen viel Einfluss, ja, glaube ich.
Es liegt aber natürlich auch gerade in der Wiedergabe dieser Entscheide des VfGH. Da liegt sehr viel auch im Bereich der journalistischen Sorgfalt. Also da liest irgendjemand nicht ganz genau und wägt nicht gegeneinander ab, was er eigentlich gefordert beziehungsweise welche Initiativen was betrieben haben und was tatsächlich rausgekommen ist. Und es wird dann sehr verkürzt dargestellt. Also ich halte das auch für eine Nachlässigkeit und nicht unbedingt für einen Vorsatz. Aber da spielt wahrscheinlich auch sehr viel persönliche Meinung rein, so dass ich mir nicht ganz sicher bin.
Jetzt betreiben wir schon wieder Medienkritik, aber okay.
Ja, schon wieder. Dann wechseln wir das Thema.
Okay.
Wisst ihr, welches Jahr wir haben?
2025.
Ja, 2025.
Ja, aber wisst ihr, dass das ein besonderes Jahr ist?
Ja, es ist das heilige Jahr.
Wow. Es ist richtig, es ist das heilige Jahr. Ja. Weißt du auch, was das heilige Jahr ausmacht?
Ja, dass man Ablässe empfangen kann, wenn man durch irgendwelche Türen in Rom geht.
Oh wow, weißt du mehr als ich? Ich habe nur nachgelesen. Das Jahr 2025 wird in der katholischen Tradition als ordentliches heiliges Jahr gefeiert.
Ja.
Ein Ereignis, das alle 25 Jahre stattfindet. Ja. Es begann am 24. Dezember 2024 mit der Öffnung der heiligen Pforte im Petersdom in Rom. Das muss man mal als Vorwissen vorausschicken. Und weil das heilige Jahr so ein besonderes Jahr ist, hat sich die Diözese St. Pölten etwas ganz Besonderes überlegt, weil im heiligen Jahr möchte die Diözese den Wiedereintritt in die Kirche besonders erleichtern und sie bietet dafür ganz unkomplizierte Möglichkeiten an. Es gibt nämlich eine Website mit einem Online-Wiedereintrittsformular. Das möchte ich euch ein bisschen näher bringen, wie sich die Kirche das ganz einfach vorstellt, dass man das macht. Also man hat hier ein Online-Formular. Wir werden das natürlich in den Shownotes verlinken.
Nein, das werden wir
vielleicht machen wir einen Tippfehler rein, damit nicht wirklich jemand wieder eintritt versehentlich.
Versehentlich, genau.
Ja, also man gibt seinen Familiennamen an, der ist verpflichtend, genauso wie der Vorname. Dann muss natürlich die Adresse angegeben werden. Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort. Die E-Mail-Adresse ist auch ein verpflichtendes Feld, ebenso die Telefonnummer. Dann gibt es ein Feld für den sogenannten staatlichen Stand. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, was das bedeutet. Sagt euch das etwas? Staatlicher Stand?
Ja, weil du trittst ja aus beim Staat.
Also muss ich dann vor dem Staat ausgetreten reinschreiben?
Genau.
Ah, ja.
Oder eben noch nie in der Kirche gewesen, ne? Zum Beispiel. Das wäre auch noch eine Möglichkeit.
Aber das, dann wäre der Wiedereintritt nicht möglich.
Ja, wäre kein Wiedereintritt, richtig. Ja.
Das wäre dann nur die Taufe mit Online-Formular. Das, glaube ich, schwierig. Dann muss man natürlich den Geburtstag angeben, den Geburtsort, dann freiwillige Felder.
Sternzeichen. Aber das kann man, glaube ich, errechnen aus Geburtsdatum und Geburtsort. Also das können Sie selber machen.
Ja, mit Ort und Tag sollte das funktionieren. Mit dem Aszendenten wird es dann schwierig. Und natürlich, wenn es genau an der Grenze ist, wird es auch kompliziert.
Sie berechnen ja den Transzendenten.
Den Transzendenten, ja. Jedenfalls, was man noch angeben muss, ich möchte euch weiterhin ja die Einfachheit und die Kürze und Prägnanz dieses Online-Formulars vermitteln. Mhm. Das Taufdatum sollte dann noch eingetragen werden, beziehungsweise konvertiert am, also wenn man möglicherweise übergetreten ist. Mhm. Dann natürlich auch die Tauf- oder Konversionspfarre, was insofern interessant ist, weil wenn ich zum Islam übertrete, dann habe ich wahrscheinlich keine Konversionspfarre. Mhm. Aber wer weiß. Dann möge man noch bitte vom Taufschein übertragen den Band, die Seite und die RZ, Rechnungszahl, Rufzahl, Registrierzahl.
Registrierzahl.
Wahrscheinlich. Das Firmendatum und die Firmenpfarre, die Eltern, Vor- und Nachname beider Elternteile, das Datum des Austritts und die Behörde, bei der der Austritt bekannt gegeben wurde, sowie die Wohnpfarre. Das ist aber noch nicht das Ende des Formulars. Es ist das Glaubensbekenntnis in vollem Umfang angegeben. Das muss man natürlich lesen bzw. beten. Und dann am Schluss dieses Formulars bestätigt man mit einer einfachen Checkbox, ich habe das Glaubensbekenntnis gebetet und möchte wieder in die römisch-katholische Kirche eintreten, verpflichtend anzukreuzen. Und weiters verpflichtend anzukreuzen, eine Datenschutzerklärung. Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiert. Dann möge man bitte noch seinen Taufschein uploaden. Dann kann man das Formular abschicken. Also ich finde das großartig. Einfacher geht es kaum. Mal schauen, ob ich das schaffe. Vielleicht trete ich wieder ein.
Puh.
Datenschutzerklärung habe ich jetzt nicht vorsorglich auch durchgelesen, aber bin sicher, dass hier keine besonderen Überraschungen drinnen sind.
Die schreienden Babys, die in der Kirche mit kaltem Wasser übergossen werden, ich bin mir ziemlich sicher, dass die keine rechtswirksame Zustimmung zum DSGVO-Formular geben, aber die werden als Mitglieder geführt bis an ihr Lebensende, wenn sie nicht austreten.
Ja.
Genau. Übrigens, diesen staatlichen Stand, was man zuerst gesagt hat, das könnte aber auch sein, verheiratet, geschieden.
Ja, ich vermute, dass
ja, das könnte eher sein, weil
eher das sein
wenn
wird.
Man wieder eintritt, ist ja klar, dass man ausgetreten ist. Ne?
Ich habe aber noch ein zweites Angebot für unsere Hörerinnen und Hörer hier. Also wer sich vom Wiedereintritt nicht angesprochen fühlt. Es gibt auch eine Website, die nennt sich konfessionsfrei.at. Der Zentralrat der Konfessionsfreien, den es ja schon viele Jahre gibt, aber der nicht besonders mit Aktivität glänzt, was man selbstkritisch auch einmal sagen darf, hat aber zumindest seit kurzem eine neue Website und vor allem auch einen neuen Newsletter. Und wir können nur dringend empfehlen, sich zu diesem Newsletter anzumelden. Auch den werden wir natürlich verlinken. Und wir versprechen, hoch und heilig in dem Fall, dass diese Newsletter-Anmeldung wesentlich einfacher ist als das Wiedereintrittsformular. Wir haben aber Achtung, Double Opt-in. Also man muss dann schon noch einmal das erste E-Mail, das man erhält, bestätigen, damit man auch tatsächlich auf der Liste landet.
Ja, aber auch der Austritt ist leichter. Kann direkt im Newsletter erklärt werden, man muss nicht zum Magistrat laufen. Ja, danke für den Hinweis.
Und ich denke, das ist auch kostenlos, ja, oder? Ja. Im Gegensatz zur Anmeldung oder zum Wiedereintritt in die Kirche, die ja mit einer Kirchensteuer oder Kirchenbeiträgen verbunden ist.
Ganz richtig. Die Aber wir werden in absehbarer Zeit eine Kontonummer auch veröffentlichen auf dieser Website und dann nehmen wir sehr gerne Spenden entgegen.
Genau. Oh, die sind ja freiwillig im Gegensatz
zu den Kirchenbeiträgen.
Konfessionsfreien Steuer gibt's schon, nennt sich allgemeine Steuern, die dann vom Staat an die Religionsgesellschaften überwiesen werden. Also insofern ist das auch schon abgedeckt, aber dafür muss man sich nicht anmelden. Ja, ich möchte wiederholen, wir sind hier normalerweise ziemlich freigebig unterwegs, aber diesmal gibt's wirklich eine Hausaufgabe bis zur nächsten Folge. Also wir werden das auch abprüfen in der nächsten Folge. Also bitte meldet euch für den Newsletter der Konfessionsfreien Österreich an, auf der Seite, die wir natürlich verlinken werden. Im Gegensatz zum Formular für den Wiedereintritt in St. Pölten.
In diesem Sinn, danke fürs Zuhören.
Ja, danke auch. Nicht vergessen die Hausaufgabe und bis zum nächsten Mal.
Wir hören uns bald wieder.